Moin, wir sind die Küstenfräuleins. Hier kommen die Titten auf den Tisch. Moin. Ihr habt danach gefragt und heute geht's damit in die zweite Runde. Wir stellen uns heute wieder gegenseitig Fragen, von denen wir noch nie vorher gehört haben. Wir werden also völlig frei heraus nach dem Motto Titten auf den Tisch beantworten, was zu beantworten ist. Viel Spaß mit der Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid, liebe Fräuleins.
Moin.
Wir sind Carina Davert.
Und Roberta Xiros.
Und Roberta ist Life-Coachin, Business-Coachin und systemische Coachin.
Carina ist Moderatorin, Autorin und Rednerin.
Yes, we are. Und ihr habt uns rückgemeldet, ihr würdet euch wieder mal eine Folge wünschen, in der wir uns random Fragen stellen, von denen wir jeweils vorher nichts wissen. Und da haben wir uns gedacht, das hat so viel Spaß gemacht, das machen wir jetzt auch einfach mal direkt.
Ich habe auch ein bisschen Schiss, aber ich bin bereit. Bist du auch bereit?
Ja, I'm ready. Wer fängt an?
Du.
Okay, erste Frage. Wenn ein Wunder per Knopfdruck dir jetzt ein super Skill bescheren könnte, oder also ein Talent oder eine Gabe oder irgendein krasses Wissen über irgendwas, was wäre das?
Ich muss kurz nachdenken.
Derweil genieße ich hier mein Eierlikörchen.
Ich kann mir vorstellen, dass du das jetzt nicht fassen kannst, aber ich glaube, ich wäre gerne noch toleranter.
Ja. Okay.
Ja, und zwar im Sinne von, ich halte mich schon für einen sehr toleranten Menschen, aber ich habe neulich anhand einer Reportage rausgefunden, wie schnell, also ich meine, das ist jetzt ja nichts Neues, ne? Wissen wir alle, aber ich habe auch noch mal selbst testen können, wie schnell ich mit Bewertungen dabei bin oder wie schnell wir Dinge, Menschen, Ereignisse bewerten. Selbst wenn wir danach total offen sind für andere Argumente oder so, ne, oder für Gegenüberzeugung, das geht aber sehr schnell. Und ich würde gerne bei Menschen, die mir sehr viel bedeuten, und damit meine ich auch zum Beispiel Partnerschaft, in der Partnerschaft wäre ich gerne in der Lage, viel, viel häufiger noch mehr auf der Metaebene zu sein. Und auch Toleranz und Verständnis dafür aufzubringen, wenn die andere Person das gerade nicht kann. Genau. Es macht ja was mit mir. Je näher mir, wenn ein Mensch mir nicht nahesteht oder wenn ich beruflich im Coaching zum Beispiel, da macht das natürlich nichts mit mir. Aber weil da bin ich ja professionell und habe ja auch keine Emotionen in dem Sinn. Wenn ich aber emotional selber verwickelt bin, dann fällt es mir dort, wo es mir am meisten bedeuten würde, mich korrekt und gut und vorbildlich zu verhalten, am schwersten. Das heißt nicht, ich wäre gerne weniger emotional, sondern ich wäre gerne in emotionalen Angelegenheiten noch mehr in der Lage, in die Metaebene zu gehen und die Dinge mit großer Toleranz so zu betrachten, dass ich immer einen guten Weg finde, auf mein Gegenüber einzugehen.
So, liebe Fräuleins, was macht das mit uns, wenn der verständnisvollste und toleranteste Mensch, den wir alle kennen, uns sagt, sie wäre gerne toleranter? Ich gehe jetzt kurz in den Keller, mich schämen.
Ich habe keinen Keller.
Weil als ich mir diese Frage überlegt habe, war mein Gedanke, ich würde gerne Kopfstand können. Aber okay.
Ja.
Change your life, ich lerne Kopfstand. Weil ich versuche seit 2 Wochen, Kopfstand zu lernen.
Ernsthaft, warum? Ja. Das möchte ich wissen. Welchen Mehrwert könnte es haben, Kopfstand zu können? Und kannst du dir eine Situation im Leben vorstellen, in der du sagen müsstest, jetzt kann mir nur noch ein Kopfstand helfen?
Beides einfach nein, aber ich finde es einfach cool, weil ich kann einen Kopfstand und viele andere nicht.
So. Okay.
Ja. Außerdem ist das gerade so ein TikTok-Trend.
Kopfstand?
Ja. Und der Algorithmus hat mir gesagt, das scheint ein Ding für mich zu sein. Und da ich generell gerne tue, was der Algorithmus mir sagt, vor allem shoppe ich gerne, was der Algorithmus mir sagt.
Okay.
Und deswegen dachte ich, kann ich ja auch mal lernen, was der Algorithmus mir sagt.
Okay. Carina, die Kopfständische.
Ja, ich sag mal so, bisher bin ich nicht besonders fortschrittlich in dieser Angelegenheit. Aber als ich dann nochmal darüber die Frage nachgedacht habe, war mein Gedanke, boah, ich wäre richtig gerne gut in diesem Aktienbusiness.
Oh ja, stimmt, das wäre ich auch gern.
Ich fände es richtig geil, wenn ich es jetzt als Wunder einfach könnte. So, und dann mache ich jeden Tag irgendwas mit Aktiendepots da irgendwas rum, schieb so Geld von links nach rechts und bin einfach so pfiffig und weiß, wie mein Geld für mich arbeitet. Wie effizient ist es einfach, wenn dein Geld für dich arbeitet, weil du einfach schlau genug warst, viele Bücher zu lesen und dich damit auseinanderzusetzen. Aber ich habe keinen Bock, ich bleibe halt für immer arm, was soll ich sagen. Schade.
Das fände ich auch gut, da könnte ich noch mehr in den Tierschutz spenden. Es geht weiter mit meiner Frage an dich, liebe Carina. Ich muss kurz überlegen, welche ich denn jetzt hier nehme. Welche wäre eine mögliche Botschaft, die du hinterlassen würdest, wollen würdest, wenn du mal gehst? Also welche Botschaft möchtest du vermittelt haben bis zu dem Moment?
Tu es einfach. Das wäre schon die ganze Botschaft.
Einfach machen.
Ne? Ja, einfach mein Lebensmotto, einfach machen. Geh mir nicht auf den Sack mit irgendwelchen Ängsten, mach es einfach. Mhm. Geh los, probier die Scheiße. Mhm. Rauch den Joint, buch die Reise, gesteh Heinz deine Liebe, sei dumm, sei naiv, sei glücklich, versuch das Salto vom Segelschiff zu machen, auch wenn du es noch nie versucht hast. Versuch den Kopfstand, go for it, du hast nur das eine Leben. Mhm. Ja, ist alles von meiner Botschaft. Und verbring bloß nicht zu viel Zeit auf deinem Sofa.
Also bei mir ist diese Botschaft noch nicht angekommen. So richtig nachhaltig, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, hoffe ich.
Ja. Aber ich war ja gerade Axt werfen. Ich mache ja mit einer Freundin, die gerade wir machen diese ganzen Erlebnis-Dates, die man in Kennenlernphasen immer hat. Also nicht immer, also wir wären halt der Typ für Erlebnis-Dates. So, und ich habe auch viele Erlebnis-Dating-Phasen mit Männern schon erlebt und fand es immer cool für diese Experiences, die man da so macht. Und wir waren Axt werfen und ich war wirklich original. Ich bin eigentlich so ein Mensch, ich mache immer alles. Gib mir so ein Boot und sag, Carina, fahr mal los, du kannst das. Und dann mache ich das einfach. Aber so eine Axt werfen. Ich hatte wirklich schon, also ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der es schaffen würde, sich die Axt in den Fuß zu rahmen, weil sie schon vor dem Werfen so Angst vor dem Werfen hat, dass sie gar nicht schafft, darin Kraft reinzuverlagern, weil ich sie vorher schon fallen lasse. Also ist wirklich sehr spannende Erfahrung gewesen für mich. Also es gibt auch bei mir Dinge, vor denen ich Angst habe. Zum Beispiel mir mit der Axt mein Ohr abzuhacken.
Wie muss das wohl aussehen? Und dann auch so genau das Ohr zu treffen.
Ja.
Was mich sehr interessiert an der Geschichte ist, wie scharf sind diese Äxte eigentlich wirklich, die man da beim Axtwerfen benutzt?
Also sie sind jetzt nicht besonders scharf, also auch tendenziell relativ stumpf, aber wenn du sie an den Kopf kriegst, dann
bist du trotzdem tot.
Musst du schon echt ins Krankenhaus.
Oh Gott.
Also tot vielleicht nicht, aber ich habe da so einen Wurf gemacht beim Probieren. Da waren wir alle ganz kurz gefährdet.
Okay. Ja, wir hatten auch überlegt, das mal zu machen. Vielleicht machen wir es mal.
Ist funny. Also klare Empfehlung, Axt werfen zu gehen. Und was wäre deine Botschaft, die du hinterlassen haben möchtest?
Riecht euch doch nicht immer so auf. Also dieses immer in alles so reinsteigern und über alles immer so doll aufregen. Das hat, also mit meiner fast 50-jährigen Lebenserfahrung selten wirklich gute Ergebnisse erzielt. Also für etwas zu brennen, ne? Und leidenschaftlich ein Ziel zu verfolgen und dafür aufzustehen und sich stark zu machen und auch laut zu werden, ne, das ist durchaus sinnvoll. Aber es hat noch keiner irgendwas Gutes bewegt, indem er sich einfach nur da so hingesetzt und sich aufgeregt hätte, ohne gesprächsbereit zu sein. Also,
ach so, du meinst mehr so dieses, also ich sehe da jetzt hier gerade so ein Loriot-Opa schimpfend auf dem Sofa vor mir.
Ja, genau. Mhm. Also so dieses,
die jungen Leute.
Ja, dieses monologisierend in sich selbst hinein eskalieren, ohne bereit zu sein, mal hinzuhören, was denn so die anderen sagen. Ich meine jetzt gar nicht unbedingt so politische Grundüberzeugungen, sondern einfach so auch im Gespräch und im Miteinander. Dieses dem anderen schon den Raum und die Luft nehmen, während man sich reinsteigert, ohne mal zu überprüfen, wie sieht er das eigentlich.
Mhm.
So viele Menschen regen sich über so viele Dinge auf und dieses, und wenn wir dann halt auch noch die verschiedenen Themen des Lebens betrachten, eben auch sowas wie Politik und Gesellschaftswandel und so, da ist für mich dieses, ich reg mich hier mal auf und versuch mal meine gesamte Gesellschaft, die sich um mich, ne, also am Tisch versammelt hat zum Beispiel, zu überzeugen von meinen Werten und meinen Haltungen, indem ich sie alle gar nicht zu Wort kommen lasse, das ist für mich völlig wertlos. Ehrlich gesagt. Also es ist nicht sinnstiftend, es ist nicht zielführend, es ist Energieverschwendung, es ist Zeitverschwendung, es ist einfach überhaupt nicht gut. Ich fände es gut, wenn Menschen sich weniger aufregen würden und vielleicht ein bisschen mehr ins Gespräch gingen.
Mhm.
Ja.
Gut, ich habe eine tiefgründige Frage vorbereitet.
Wie viel Kilo Schokolade hast du dieses Jahr schon gegessen?
Nee, weil ich wirklich die Antwort auch nicht weiß. Was ist deine Lieblingsfarbe?
Oh, das ist richtig. Ich mag ja Farben so gerne. Wenn wir schwarz und weiß ausklammern, die ja bekanntlich keine Farbe sind, das wissen wir ja nun. Ich mag schwarz wirklich sehr, sehr gerne. Es ist eine unheimlich klassische und wunderschöne Farbe für mich. Für mich ist das eine Farbe. Aber wenn wir wirklich von Farben sprechen, wäre das grün.
Hm.
Aber das ist auch, jetzt kommt gleich so ein bisschen dieser Loriot-Effekt. Ich mag auch unheimlich gerne Blautöne. Ich mag unheimlich gerne, und zwar in allen möglichen Schattierungen, ich mag super gerne bestimmte Rottöne. Ich habe neulich so eine Farbberatung gemacht, habe mal meinen Farbtyp bestimmen lassen. Das war so interessant. Ich bin aber auch so ich streiche halt unheimlich gerne Wände neu und farbig. Und dann kann ich Stunden mit diesem Farbfächer zubringen. Und ich habe mich mein Leben lang schon so viel mit Farben beschäftigt, dass es diese eine Lieblingsfarbe nicht gibt. Aber in meiner Farbberatung kam tatsächlich auch ans Licht, dass die Farben, die gut zu mir passen, auch die sind, die ich selber wirklich echt gerne mag. Das muss die Natur, die ist schon verdammt schlau.
Aha, jetzt wo du es sagst, denke ich auch. Ja, meine Lieblingsfarben trage ich auch relativ gerne.
Ja, also bei dir kann man dazu sagen, also wer Carina jetzt vielleicht nicht vor Augen hat, weil oder noch nie gesehen hat, was ich sehr schade finde, weil es ist ausgesprochen sehenswert. Aber es ist ja eins, ob man eine Farbe gerne mag und sie deswegen gerne trägt, oder ob man, wie zum Beispiel bei Carina ist das der Fall, man genau weiß, welche Farben man gut tragen kann und sich darin auch gut und attraktiv fühlt und das Gefühl hat, ja, das passt zu mir. So, und ich denke, da besteht ein kausaler Zusammenhang.
Ja, also meine Lieblingsfarbe ist rot-pink, also so in einem, also wenn das so ein Rot ist, was ins Pinke geht, so.
Mhm. Magenta?
Nee, einfach nicht Magenta. Okay. Das ist ein sehr himmelweiter Unterschied für unsere Farbexpertin mit den Farbfächern.
Ja, okay.
Ganz wichtig. Und ich liebe aber das auch in der Kombination mit Blau. Also ich liebe Royalblau.
Mhm.
Und das ist eine geile Kombi. Zufälligerweise sieht ja das Küstenfräuleins Titelbild ähnlich aus. Und auch mein eigenes Branding ist so ähnlich.
Mhm.
Und auf Bühnen trage ich das auch gerne.
Mhm.
Aber ich liebe halt auch alles aus dieser rot-pink-rosa Farbfamilie. Ne? Ich liebe rosa. Ich könnte alles rosa einrichten. Ich trage es nicht so gerne, weil es mir nicht knallig genug ist. Es ballert für mich nicht genug. Mhm. Kommt vielleicht im Alter, wenn wir alle anfangen, beige zu tragen, dann trage ich halt nicht beige, sondern rosa. Mal sehen.
Du warst auch bereits vollständig rosa eingerichtet.
Ja.
Ja.
Ich versuche es auch weiterhin noch zu halten. Wenn Leute heute in meine Wohnung kommen und sagen, es war eine Mädchenwohnung, denke ich immer, du weißt nicht, wie es vorher war.
Okay, genau. Vorher war so eine Puppenstube.
Ich so, du Anfänger.
Ja. Wenn du wüsstest.
Ja.
Ja. Okay, dann geht's jetzt weiter mit der nächsten Frage an dich. Wann hast du das letzte Mal "Ich liebe dich" zu jemandem gesagt?
Gestern in der Sprachnachricht an meine Axwehrfreundin.
Auch so in dem Wortlaut?
Ja.
Okay.
Dir sage ich das ja auch öfter. Ich mag das gerne.
Ja.
Also ich sage das meinen Herzensmenschen, sage ich öfter auch ein "Ich liebe dich".
Mhm.
Oder ein "Ich liebe dich dafür".
Mhm.
Oder "Weil ich dich liebe". Mhm. Manchmal singe ich das auch so.
Mhm.
Weil eigentlich ist es ja gut, dass es in der deutschen Sprache diese Abstufung gibt zwischen "Ich hab dich lieb" und "Ich liebe dich".
Mhm.
Weil ich fand es früher auch mal ganz strange, wenn so Schulkinder ihre Eltern auf den Mund geküsst haben und dann die Eltern gesagt haben, "Ich liebe dich". Das fand ich immer total irritierend.
Mhm.
Und dieses auf den Mund küssen finde ich nach wie vor irritierend zwischen Eltern und Kindern.
Ja.
Aber ich habe so einen anderen, dadurch, dass ich so viel mit dem Tod zu tun habe, habe ich so einen anderen Bezug zum "Ich liebe dich" bekommen. Und dadurch, dass ich auch Dauersingle bin, muss ich sagen, die Menschen, die mich eng begleiten in meinem Leben, ich liebe die. Also ich liebe dich, ich liebe diese Menschen in meinem Leben, ganz aus vollem Herzen.
Mhm.
Das ist kein "Ich hab dich lieb". Das wäre ein Understatement.
Mhm.
Ja, und deswegen sage ich das gerne öfter.
Mhm.
Hier ist meine Liebe, nehmt mein Herz.
Ja, dem kann ich mich anschließen.
Ja, Gegenfrage jetzt an dich.
Ja, dem kann ich mich anschließen. Ich habe das heute Morgen meinem Mann gesagt.
Ja.
Und du hast aber recht, ich mache das tatsächlich auch so. Also ich sage das an meinen Freunden nicht so oft, in diesem Wortlaut, also ich sage das schon oft, aber nicht in diesem Wortlaut. Wenn ich aber mit Freunden darüber spreche, wie ich für sie fühle, Also wenn das wirklich ein Thema ist sozusagen und nicht nur so ein Abschied aus so einer Nachricht oder so, ne, sondern wenn man darüber spricht, dann formuliere ich das auch so. Und insbesondere habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, weil ich im näheren Umfeld eine Situation erlebt habe, die dieses Gefühl für mich so ein bisschen auf den Prüfstand gestellt hat. Mhm. Das klingt viel zu dramatisch. Nein, das meine ich nicht, sondern die nicht auf den Prüfstand, sondern insbesondere kam mir dieser Gedanke, weil ich in der letzten Zeit vor kurzem eine Situation in meinem Inner Circle erlebt habe, die mich nochmal über dieses Gefühl Liebe für jemanden hat nachdenken lassen. Mhm. Ja. Okay.
Was hattest du als junges Mädchen für einen Herzenswunsch, den du dir in der Zwischenzeit aber erfüllt hast?
Als junges Mädchen.
Kann materiell sein, muss es aber nicht.
Mhm. Also ich hatte einige Wünsche, die ich mir wirklich erfüllt habe. Ich suche mir jetzt einen davon aus. Also es gibt auch einige materielle darunter. Aber der größte Wunsch als junges Mädchen war, irgendwann Mama zu sein. Also ich habe schon als kleines Mädchen davon geträumt, Mama zu sein. Und das ist bitte nicht so zu verstehen, dass das immer mein erklärtes Lebensziel war. Also nach dem Motto, wenn ich erst Mama bin und dann weißer Zaun und dann, also ne, so ein Tradwife-Ding, ne, das war da nicht mit gemeint.
Der Zaun ist wichtig, der Ehemann egal, Hauptsache der Zaun ist weiß.
Genau, der Zaun. Ja. So ein Tradwife-Gedanke war das nicht, sondern einfach der Gedanke daran, mich in der Mama-Rolle zu sehen. Völlig unabhängig davon, was drumherum passiert. Ich wollte immer Mama sein und ich wollte immer meinen Kindern, schon als kleines Kind habe ich mir immer gewünscht, dass wenn ich mal Mama sein darf, dass ich dann die Gelegenheit bekomme, meinen Kindern zu zeigen, wie doll ich sie mir gewünscht habe.
Mhm.
Und wie doll ich sie liebe.
Mhm.
Dass ich das, dass ich habe mich immer darauf gefreut, dass ich das mal machen kann. Ja. Und dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Ja, ich glaube schon, ja. Also bin ja nun mal Mama und ich glaube, ich habe meinen Kindern das auch glaubhaft vermitteln können, weil das so viel für einen Menschen so viel wert ist und so viel bedeutet, wenn der mit dem Gefühl, gut und richtig zu sein, aufwächst und mit dem Gefühl, geliebt zu werden, durchs Leben läuft. Das ist einfach das größte Geschenk, was wir haben können. Abgesehen von Gesundheit natürlich, aber so für einen selber.
Und das Gefühl hat sich nie für dich verändert, auch als Jugendliche, nicht?
Nein.
Krass.
Ich habe nicht ab dem Moment an dem ich wusste, wow, dieses Mutterding, das gilt ja auch für mich, das kann ja auch ich werden, ne?
Mhm.
Also so von wegen Aufklärung und so. Von da an war das so. Also ich habe dann natürlich, als ich älter wurde, sehr gut reflektiert und sehr gut nachgedacht, unter welchen Bedingungen ich Mama werden will, was für mich erfüllt sein muss, ne? So, für mich in meinem Leben, dass ich finde, dass das der richtige Moment ist, ne? Und so, das habe ich schon alles berücksichtigt und ich habe mir irgendwann, also die erste und wichtigste Rahmenbedingung, abgesehen von, man hat den Mann getroffen, von dem man denn möchte, dass er auch der Vater der Kinder wird, ne, so. Das ist, glaube ich, selbsterklärend, meistens. Aber das wünscht sich ja einfach auch jeder Mensch, ne, dass man Kinder bekommt mit dem Menschen, den man gerne als Eltern für seine Kinder hätte, so. Aber ich habe mir immer vorgenommen, Kinder erst dann zu bekommen, wenn ich in der Lage wäre, sie auch alleine durchzubringen.
Mhm.
Also auch alleine zu ernähren. Dieses Abhängigkeitsding, dass man nicht mit dem Partner, also dass man sich von einem Partner nicht lösen könnte, auch wenn man wollte, weil man abhängig von ihm war, das haben meine Eltern, mein Bruder und mir auf eine so abschreckende Art und Weise vorgelebt, dass ich früher schon immer gesagt, natürlich war auch mein Traum zu heiraten und mich nie scheiden zu lassen und mit dem Vater meiner Kinder für immer und ewig glücklich zu sein. Es hat dann halt so nicht geklappt. So ist das Leben. Aber mir war trotzdem immer wichtig, dass ich mich eben auch lösen kann, wenn ich möchte. Und dass ich dann nicht dem Untergang geweiht bin, weil ich irgendwie finanziell oder sonst irgendwie materiell völlig abhängig bin von jemandem. Das wollte ich nie sein.
Mhm.
Ja.
Abgefahren.
Das habe ich auch so durchgezogen. Und das ist auch etwas, was ich meinen Kindern, ganz klar meinen Töchtern mit auf den Weg gebe. Ihr werdet wissen, wann der richtige, also ob ihr überhaupt Mutter sein möchtet, ob ihr euch überhaupt mit der Mutterrolle irgendwie identifizieren könnt. Und wenn nicht, dann lebt danach und lasst euch da nicht irgendwie reindrängen. Ne? Dann, wenn ihr keine Kinder möchtet, wollt ihr keine, Ende der Geschichte. Und wenn ihr welche wollt, dann macht es aber immer so, dass ihr sie notfalls auch alleine durchbringen könntet. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen bitter, ist ja gar nicht so gemeint. Sondern das vermittelt, es ist ein schöneres Gefühl der Sicherheit, wenn man unter solchen Bedingungen Mama wird. Mhm. Ist mein Empfinden.
Mhm.
Ja. Und du? Hast du dir etwas verwirklicht?
Ja, ich wollte schon mit 3 Künstlerin werden. Also ich habe da schon Shows moderiert, bin mal gesungen, bin allen ziemlich auf den Sack gegangen mit Singen und allem. Und ich wollte halt immer Künstlerin werden und es gab aber nie den Raum dafür. Also es war nie anerkannt. Es war überhaupt nicht mal ein ernstzunehmender Beruf im Weltbild meiner Familie.
Mhm.
Also es war so etwas, das es gibt, aber das macht man nicht, weil die sind alle arm und drogensüchtig, so nach dem Motto.
Leben auf der Straße.
Und dass ich das heute machen kann, das ist mein allergrößter Herzenswunsch, der damit in Erfüllung gegangen ist. Oh, und ich wollte ja immer ganz viel ins Theater gehen und ganz viel sowas und ins Musical, in teure Musicals und alles. Und das erfülle ich mir einfach jede fucking Woche meines Lebens. Ich bin ja so im Schnitt, also mindestens einmal die Woche in einem Theater oder auf einem Konzert, tendenziell eher 2-mal, manchmal sogar 3 oder 4-mal.
Mhm.
Je nachdem, wie ich selber gebucht bin mit Abendjobs oder nicht.
Mhm.
Und ich liebe das. Ich liebe das. Ich verdiene mein Geld mit Kultur und, glaube ich, 70% meines Einkommens in Fliesen reinvestiere ich einfach für die Kollegas, dass die sich ernähren können.
Das ist toll.
Toll. Ich liebe das wirklich sehr. Auch diese Live-Momente mit Freundinnen und Freunden zu feiern und zu zelebrieren, das ist mein Ein und Alles.
Mhm.
Und auch alleine. Ich gehe auch gerne alleine ins Theater, wenn keiner reinquatscht. Ist auch was. Ich liebe das.
Ach, was haben wir doch für ein Glück.
Kleine privilegierte Schweinchen sind wir.
Ja. Liebe Carina, deine Oma, die du ja Ambi nennst, ist ja leider schon verstorben. Aber würde sie dich heute sehen, wie würde sie dich beschreiben?
Also sie wäre auf jeden Fall unglaublich stolz auf mich.
Mhm.
Sie würde viele Dinge nicht verstehen, die ich tue. Das war sie auch nie, zu Lebzeiten wurde sie nie müde, das zu sagen. Was aber okay war, weil sie trotzdem immer sehr offen war für meine Generation.
Mhm.
Und ich auch glaube, dass sie das selber sehr jung gehalten hat. Sie würde das, glaube ich, wirklich sehr oft betonen, dieses, die jungen Leute sind heute anders oder ihr macht alles anders als wir.
Mhm.
Und es würde immer viel Bitterkeit mitschwingen. Aber es würde auch mitschwingen, dass sie dafür auch eine Art der Bewunderung empfindet. Weil sie selber die Möglichkeiten nicht hatte, nicht genutzt hat oder einfach auch ein anderes Mindset hatte. Die Nachkriegsgeneration, die hatten ja auch wirklich so klare Vorstellungen, in denen sie groß geworden sind. Dieses sich da selber rauszuoperieren, das ist einfach den wenigsten gelungen. Ja.
Wenn sie sich aber bei ihrer Beschreibung von ihren eigenen Argumenten sozusagen loslöst, ne? Hättest du so eine Idee, was so ihre Kernaussage zu dir wäre, wenn jetzt jemand sie anspricht und sagt, sagen Sie mal, ihre Enkelin, was ist denn das für eine? Wie ist die so? Wie hätte sie das ausgedrückt? Hatte sie bestimmte Worte für dich oder gab es irgendwas, was sie immer wieder gesagt hat?
Ja, eigentlich eher so ein ganz, ganz tiefes und so ein ganz ehrliches oder authentisches Püttilein. Das ist ja toll. Und das hätte, glaube ich, einfach so alles beschrieben, was ich mache.
Ja.
Also eine ganz große, große Begeisterung und Wertschätzung.
Und das war, also kam wirklich von innen, das war echt.
Ja, aber halt immer auch, und das liegt auch in meiner Familie, immer dieses Angst haben.
Mhm. Wovor?
Dieses, oh wow, sie macht es wirklich.
Und was, einfach
was,
machen, ne?
Ja, und was für Risiken und mit der Kunst und die Welt und also immer diese Begeisterung, aber immer auch dieses, warum ist sie denn nicht einfach nur Angestellte? Mhm. Das wäre doch so viel sicherer für sie.
So. Warum ist sie denn nicht einfach nur Schreibkraft?
Ja, genau. Also und das meine ich jetzt auch gar nicht böse, sondern es war einfach so vom Typ her, aber sie war trotzdem von ganzem Herzen unglaublich stolz auf mich.
Mhm.
Ja. Aber ich will auch nicht verneinen, dass, glaube ich, ihre Ängste, die sie um mich hatte, mich auch an einigen Dingen gehindert hat. Also diese Ängste, die dir Leute einreden, mit Leute meine ich einfach dein Umfeld, egal wer, die überträgt man ja auf sich. Also dieses, wenn andere sagen, das geht nicht, dann geht's wirklich nicht, aber nee, es funktioniert immer noch dieses Prinzip und dann kam da eine und die hat's einfach gemacht. Mhm. Da sind wir jetzt wieder bei unserer Frage von vorhin. Das ist schon prägend, mhm, wenn einen sowas, sowas begleitet durchs Leben. Mhm. Ja, aber nee, sie wäre ganz stolz. Mhm. Ja. Und nee, da kann ich ja gar keine Gegenfrage stellen.
Ist mir auch gerade aufgefallen. Ich habe gerade überlegt, wie die Gegenfrage lauten könnte für mich. Ich hatte eine super Oma und eine liebe Omi und ich habe die auch sehr gerne besucht und so. Sie war aber, ich hatte in der Familie überhaupt keine Person, die für mich irgendwie auch nur annähernd vertraut gewesen wäre, der ich mich anvertraut hätte. Aber trotzdem, meine Oma hätte wahrscheinlich gesagt, sie hat keine Ahnung, was ich mache. Sie versteht das überhaupt nicht.
Ja, Klassiker.
irgendwas mit Menschen. Sie wäre wahrscheinlich eher ein bisschen enttäuscht gewesen oder verständnislos darüber, dass aus mir keine Künstlerin geworden ist, weil ich aus einer sehr, sehr musisch-künstlerischen Familie stamme. Meine Oma selbst hatte eine Tanzschule und war Tänzerin. Also nein, also nicht Tänzerin im klassischen Ballettsinne, sondern sie war Tanzlehrerin. Und mein Vater war ja Pianist und Sänger, Opernsänger. Und dieses Künstlerische liegt mir sehr. Bin damit sehr vertraut. Insofern kann ich dich und deine Leidenschaft ja auch super und deinen Beruf ja vor allen Dingen total gut verstehen. Aber ich bin da so brutal reingedrängt worden als Kind. Also mir wurde das so aufgezwungen, dass ich jetzt auch eine erfolgreiche Pianistin werden soll. Es kam nicht mal die Idee auf, dass wenn ich musikalisch bin, ich vielleicht mit einem anderen Instrument erfolgreich werden könnte als mit Klavier. Und dieser Druck dahinter, der hat es mir so ein bisschen versaut. Deswegen kann ich nicht einschätzen, ob meine Oma vielleicht jetzt traurig wäre, dass ich nicht auch Künstlerin geworden bin. Oder ob sie das gar nicht bewerten würde, kann ich nicht genau sagen. Aber grundsätzlich hat sie, wie das für Omis so ist, ich glaube, sie hat einfach trotzdem auch immer alles bewundert, was ich so gemacht habe. Ich denke schon. Aber sie ist halt gestorben, als ich erst 16 war. Deswegen hat sie von meiner persönlichen Entwicklung in meinem Alleingang, also außerhalb meines Elternhauses, hat sie ja nichts mitbekommen. Deswegen hinkt das tatsächlich so ein bisschen, aber mir war es wichtig zu erfahren, was du sagen würdest.
Nächste Frage. Wenn du dir jetzt aussuchen könntest, so auszusehen wie, wer wäre?
Wow. Ich habe neulich auf Insta so eine Frau gesehen, da habe ich gedacht, boah, so auszusehen, das wäre toll. Also ich wäre selbst, ich kann mich ein bisschen annähern. Ich wäre trotzdem, auch wenn ich Schnips machen und in die Hände klatschen könnte, eine sehr üppige Frau. Also ich wäre deutlich schlanker als jetzt und deutlich definierter, also im Sinne von straffer und so, das wäre ich. Aber ich wäre trotzdem eine sehr üppige Frau. Mit wirklich ausladenden Kurven. Ich fand Nicki Minaj immer total toll. Also ich spreche jetzt nur von dem Körper, weil mein Kopf täte ich schon gern behalten. Da drin sind ja auch meine ganzen Gedanken. Ich kann den ja nicht einfach so austauschen.
Ja.
Aber eigentlich gab es eine Zeit in meinem Leben, in der ich tatsächlich genauso ausgesehen habe, wie ich es mir heute wünschen würde. Und es da aber nicht wusste.
Ja, das ist immer der Mist, ne?
Ja. Und das wurmt mich ganz schön. Also deswegen ist die Frage ganz interessant. Klar kann ich mir jetzt irgendjemanden aussuchen da draußen, irgendeine Frau, der ich ähnlich sehen wollen würde. Aber ich wäre so gerne wieder mit dem Wissen und dem Mindset von heute, wäre ich gerne wieder 36. Ich glaube mit 36 war ich für mich in der Top-Verfassung und in der Top-Form, also nicht im Sinne von sportlich, sondern in der, also Körperform, die ich mir heute wünschen würde. Ja. Wenn ich das damals gewusst hätte, also ich sag mal so, hoi, 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 hätte ich da mehr draus gemacht.
Da war es dann richtig steiler Zahn, hör mal.
Ja, also da hätte ich für mich selbst mehr daraus gemacht. Ich hätte mich selber mehr genossen. Also ich hätte mir selber gerne, also ich hätte mir selber mehr gefallen. Und es ist ein total schönes Gefühl, sich anzusehen und zu sagen, ich gefalle mir. Das habe ich lange nicht mehr so erlebt. Also, nee, und das vermisse ich auch. Genau. Heute wäre ich dafür hart dankbar und würde sagen, boah, siehst du geil aus.
Ja, da fällt mir ein Songtipp zur Folge ein.
Mhm.
Younger You von Miley Cyrus, der Song.
Mhm.
Den habe ich gestern zufällig sehr in meiner Playlist gelandet und habe mich direkt gecatcht.
Mhm.
Weil sie da ihrem jüngeren Ich erzählt, hey, guck mal, ein bisschen später, alles wird gut und so. Und ich finde, da hast du voll den Punkt. Ich hätte gern meinem 20-jährigen Ich gesagt, Alter, du bist wunderschön, du bist nicht zu dick. Du bist geil. Du musst nur dich das trauen, worauf du Bock hast.
Mhm.
Dir nicht von deinem Dödel von Freund erzählen zu lassen, nee, ich finde die kurze Haare unattraktiv. So ein Bullshit. Mhm. Oder dir selber einzureden, du kannst keine Shorts tragen.
Mhm.
Was hatte ich da für fantastische Beine? Und ich bin jetzt an dem Punkt, ich bin jetzt das Younger You, was du vielleicht in deinen 30ern gern gewesen wärst. Und ich bin da ganz happy für, weil jetzt trage ich Shorts. Ich war neulich auf einer Bühne bauchfrei. Hör mal. Ich fand's richtig wild. Und turns out, den Rest der Welt hat's einfach gar nicht interessiert. Und dass ich mich das jetzt traue, finde ich fantastisch. Ich fand auch mal meine Arme so speckig. Jetzt habe ich einmal ein Tattoo auf meinen Arm. So, haltet alle eure Fresse, wenn ihr meine Arme speckig findet.
Dann guckt euch meine an, so. Dann wisst ihr, was speckig ist.
Was soll das, dieses sich selbst so zu limitieren?
Ja, ist auch so. Ich versuche ja auch, also es ist jetzt auch nicht so, das klang jetzt gerade so ein bisschen Depri, dass ich mich angucke und mich dann dauernd beweine, weil ich mich so hässlich finde. Ich mag mich schon, ne?
Nee, aber du hast aber ja vom Bewusstsein für den Körper gesprochen.
Genau.
Und das ist anders.
Genau. Und jetzt, wo ich es nicht mehr ändern kann, also ich bin ja nun mal auch, mein Körper ist halt auch älter geworden, die Haut wird älter, das Bindegewebe wird älter. Und selbstverständlich bin ich der Meinung, man sollte sich selber akzeptieren und lieben, so wie man ist. Aber ich stelle tatsächlich fest, dass ich auf diese Frage wirklich antworten könnte, ich will wieder so aussehen wie ich selbst.
Ja.
Und ich wurde daran erinnert, als ich neulich eben auf Insta diese eine junge Frau gesehen habe, die hatte irgendwelche Kleidungstipps, also irgendwelche Stiltipps gegeben und stand da in Unterwäsche und war ungefähr auch in dem Alter, in das ich mich jetzt zurücksehen würde.
Mhm. Mhm. Nee, ich finde, also jetzt, wo ich deine Antwort gehört habe, finde ich die sehr unterstreichenswert. Nee, doch. Also früher fand ich immer Catherine Zeta-Jones unfassbar schön. Aber ansonsten habe ich gar keine Frauen, die ich jetzt irgendwie obsessed schön finde. Ich finde hier Lily Collins auch richtig schön. Dieses Gefühl zu haben, irgendwie so, du kannst alles anziehen und du musst nicht überlegen, welchen Schlüpper du drunter trägst, weil sich sowieso nichts abzeichnet, weil du so dünn bist. Das Feeling hätte ich ganz gerne mal für einen Tag, aber nur für einen Tag, halt nicht dauerhaft. Weil ich liebe schon meinen Körper sehr. Ich finde, der arbeitet auch irgendwie toll für mich. Der hat eine fantastische Ausdauer. Ich kann damit toll tanzen. Ich kann immer noch Spagat. Ich finde es irgendwie cool, was wir hier so zusammen machen, die letzten fast 36 Jahre.
Mir ist bei der Gelegenheit übrigens aufgefallen, dass ich, als du mich neulich fragtest, wie viel älter ich eigentlich sei als du, einfach so plump geantwortet habe, 15 Jahre, das stimmt überhaupt nicht, ich bin 14 Jahre älter.
Ja.
Ja.
Stimmt.
Ja, wie ich darauf jetzt gekommen bin, das mit 15 zu beantworten, erschließt sich mir jetzt nicht mehr, aber
so random aufgerundet einfach.
Ja.
Ja.
Klingt irgendwie besser. Ich mag ja auch gerne ungerade Zahlen. Vielleicht war es das.
Ja, ist auch eigentlich Quatsch, weil ich habe dich auch immer so im Kopf wie dieser eine Partner, mit dem ich sehr lange zusammen war, der war immer 14 Jahre älter als ich und dann je nach Geburtstag 13 Jahre älter als ich. Und es hat sich bei mir so eingebrannt, dass es irgendwie so ein, dass es dir sehr ähnlich ist, aber bin ich auch nicht drauf gekommen.
Ja, dein ehemaliger Partner und ich sind ja auch dasselbe Baujahr.
Ja.
Also wie gesagt, das sind 14 Jahre, Carina.
Ja.
Ist aber auch schon echt viel. Weil
ja, und ich bevorzuge älteren Freundeskreis, aber in Teilen, aber keine älteren Partner.
Mhm.
Nein. Weißt du, sag ich jetzt, guck mal, in einem Jahr hören wir uns den Podcast an und dann erzähle ich, so, ich werde jetzt Mutter, mein Partner ist 50.
19.
Hat 19. Ja, was soll's. Wie heißt es bei Instagram so schön? Ich habe jetzt das Alter, wo ich bereit bin für Kids und dann zeigen sie mir Fotos von so sexy 23-Jährigen. Ja, nice.
Wo wir gerade über das Alter gesprochen haben, habe ich noch eine Frage. Wenn du für den Rest deines Lebens nur noch ein Alter haben dürftest und das aber auch selber aussuchen kannst, also egal, ob jetzt älter oder jünger als du jetzt bist, ne? Welches wäre das?
Oh, dann würde ich jetzt einfrieren.
Ja?
Ja. Definitiv. Ich finde mein Leben so geil wie noch nie zuvor. Also es fühlt sich an, als wäre ich auf dem Zenit meines Lebens. Mhm. Als könnte es nicht mehr besser werden und als würde alles, was jetzt kommt, eher beängstigend sein, weil Menschen sterben, weil die Weltpolitik sich ändert, weil die Wirtschaftslage, also alles irgendwie tendenziell schwieriger wird. Aber ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich sage, boah, ich habe so einen Punkt der Selbstreflexion und Therapie und alles so erreicht, wo ich denke, so richtig geil. So, ich habe jetzt das Gefühl, ich habe das Leben irgendwie verstanden.
Mhm.
Gibt immer noch Optimierungsbedarf, so sehr nicht, aber ich gebe mein Geld sinnvoll aus, auch für Spaß. Ich habe genug Geld, um mir ein schönes Leben zu machen. Reich werde ich wohl nicht, okay. Aber mir geht's gut. Alles ist schön, es läuft.
Ja, du kannst ja mit dieser Power, die du jetzt hast, ja vielleicht durchaus auch noch reich werden. Also es ändert sich ja nicht dein Leben nicht, sondern dein Alter nicht. Also es kann sich ja trotzdem noch ganz viel für dich entwickeln, theoretisch, wenn du einfach immer, ich sag jetzt mal, 36 bleibst, denn du bist ja in wenigen Tagen 36.
Ja, aber ich will vor allem mein Wissensstand von früher nicht mehr haben, der einfach niedriger war als der von heute. So, deswegen würde ich tendenziell immer die Zeit nach vorne schrauben wollen, aber ich bin auch so, mein Körper, der kann gerade alles. Also ich bin so in meiner Kraft. Ich kann Nächte durchfeiern, ich kann trotzdem nächsten Tag arbeiten. So, ich kriege das alles easy hin. Und das jetzt mit, wir haben es jetzt wirklich sehr oft betont, fast 36.
Mhm.
Und das finde ich richtig gut.
Ich kann das aber komplett verstehen und auch da unterstreichenswert. Ich stimme dir dazu. Ich habe das auch neulich und mir geht das immer häufiger durch den Kopf. Die Zeit, in der ich wirklich am aller leistungsstärksten, am aller krassesten drauf war, also mit krass meine ich, ich schaffe alles, ich kann alles, ich weiß alles, dass ich da nicht alles wusste, wusste ich ja da noch nicht, das weiß ich jetzt. Das war mit 35, 36, deswegen hatte ich mir auch gerade meinen 35, 36-jährigen Körper zurückgewünscht.
Mhm.
Für mich wäre aber das Alter, das ich einfrieren wollen würde, abgesehen davon, dass mir gruselig bewusst wurde, dass irgendwann meine Kinder dann älter wären als ich. Das finde ich total doof, aber egal. Das wäre wahrscheinlich so 41, weil nachdem diese wahnsinnig kraftvolle Phase, also diese kraftvolle Phase dauerte bis, also begann irgendwie so mit 35 und hielt dann so ein paar Jahre an. Ich würde so sagen, so bis 38, 39, vielleicht auch 40 noch. Und mit 41 ging es mir auch immer noch richtig gut. Da war ich auch noch kraftvoll genug. Nicht mehr so, ich hatte nicht mehr so nicht enden wollende Energie wie mit 35, aber ich war immer noch energiegeladen und schlauer. Und hatte einiges hinter mir. Und hatte die schlimmste Zeit meines Lebens hinter mir. Lass mich kurz nachdenken. Als ich 41 war, hatte ich die schlimmste Zeit meines Lebens hinter mir.
Mhm.
Genau. Und deswegen würde ich da gerne einfrieren.
Ja, wer weiß, wenn du mich in 15 Jahren nochmal fragst, vielleicht sage ich dann auch 41.
Ja, das sehen wir dann.
Wissen wir noch nicht, ne?
Wenn du dann mit deinem 19-jährigen Mann zwei Kinder...
Ist der dann immer noch 19? Verdammt.
Der ist dann 21.
Unangenehm. Na. Ich habe jetzt noch eine ganz tiefgehende Frage wieder für dich. Ich sammle einfach nur schon mal für deine Trauerrede, die ich erhalten soll irgendwann, wenn ich 86 bin. Was ist dein Lieblingsessen? Weil ich finde, als Kind weiß man das immer. Aber als Erwachsene, wenn man eh gerne isst, und das tun wir beide, ja, dann finde ich es richtig schwierig, sich einigen zu müssen.
Mein Lieblingsessen. Also wenn ich ehrlich sein soll, ist das, glaube ich, mein inzwischen überregional bekannter Linsen-Kichererbsen-Salat. Ist, glaube ich, im Moment mein Lieblingsessen. Das wechselt ja so ein bisschen.
Mhm.
Aber mein Lieblingsessen ist immer irgendwie mit Gemüse. Ich liebe Gemüse. Also ich liebe Gemüse so doll, dass ich es irgendwie verarbeitet immer esse.
Mhm.
Ja, ich liebe Gemüse. Und da ich ja Rotwein jetzt nicht antworten kann...
Das ist Obst.
Ja, ist ja im weitesten Sinne auch Obst. Nein, Blödsinn. Ach, Quatsch. Nein, tatsächlich. Ich liebe Gemüse.
Mhm. Okay, das ist so klar wie unklar. Aber okay.
Ja, zum Beispiel mal Linsen-Kichererbsen-Salat, in dem auch Tomaten drin sind und so. Ich liebe aber auch neuerdings, und deswegen bin ich jetzt so euphorisch, weil ich habe nicht nur meinen Frieden mit Auberginen geschlossen, sondern ich habe Auberginen für mich neu entdeckt. Während ich also bis vor kurzem Auberginen meinte, nicht zu mögen, als wahrscheinlich einziges Gemüse, was ich nicht mochte, habe ich jetzt zwei verschiedene Varianten von Auberginen entdeckt, die so sensationell lecker sind, dass eine zarte neue Liebe aufkeimt zwischen der Aubergine und mir.
Ich finde, wir sollten dein Linsen-Kichererbsen-Salat-Rezept auf Instagram teilen.
Ja, Können wir gerne tun. Was ist denn dein Lieblingsessen?
Also als Kind habe ich immer gesagt Milchreis. Mhm. Und ich liebe nach wie vor wirklich Milchreis. Ich könnte jede Woche Milchreis essen, wenn ich verdammte Axt jedes Mal dieser scheiß Topf anbrennen würde. Aber mein Lieblingsessen an sich ist eigentlich Tapas-Essen. Mhm. Also das heißt, ich mag gerne langsam essen. Mhm. Ich mag gerne langsam über Stunden immer wieder was in mich reinschaufeln. Und meistens hat es was mit Käse zu tun, mit Oliven, mit daddelndem Speckmantel, Aioli und geilem Scheiß. Mhm. Irgendwas mit Feta und so. Und Peperoni. Also das könnte ich wirklich jeden Tag meines Lebens bis ans Ende meiner Tage essen. Und dann wäre ich auch immer gezwungen, mir 2 Stunden Zeit zum Essen und zum Quatschen zu nehmen. Und ich fände es fantastisch. Mhm. Das wäre mein Abendmahl.
Das stimmt, das essen wir auch oft zusammen. Also wo du das gerade mit dem Milchreis gesagt hast, möchte ich trotzdem nochmal ergänzen, auch wenn ich die Frage eigentlich schon beantwortet habe. Ich hatte natürlich auch als Kind ein Lieblingsessen und das stand auch in meinem Babyalbum drin.
Ja.
Quarknudeln heißt das. Das ist ein ungarisches, ich komme ja aus einer ungarischen Familie und das ist ein ungarisches Gericht. Und es ist auch ein herzhaftes Gericht, auch wenn Quark eher süß assoziiert wird. Und das habe ich super gern gegessen. Meine Mutter hat die Nudeln zu den Quarknudeln immer selbst gemacht. Man kann das aber auch mit Bandnudeln machen und das werde ich nicht über Instagram teilen. Das ist ein kleines bisschen wie so eine kleine Familien, ein kleines Familienmysterium. Und irgendwie hat es sich so ergeben, dass das tatsächlich auch das absolute Leibgericht meiner Kinder ist. Also wenn man sie fragt, was ihr Lieblingsgericht ist, dann würden beide unabhängig voneinander auch Quarknudeln sagen. Und dieses Quarknudel-Ding hat sich bei mir auch so lange gehalten, bis ich halt immer besser kochen lernte.
Mhm.
Und dadurch, dass ja so viele tolle Sachen möglich sind, wenn man weiß, wie man es macht, hat sich das ein bisschen verklärt, aber Quarknudeln sind immer noch, also einfach, weil ich auch so viel Erinnerungen damit verbinde, immer noch eins meiner Lab-Gerichte. Ich habe noch eine letzte Frage für dich, Carina, einfach nur, weil ich das wissen möchte. Wann und worüber hast du das letzte Mal so richtig doll Tränen gelacht? Also so doll, dass dir Tränen geflossen sind und du dich gefühlt nicht mehr so richtig, also fast nicht mehr eingekriegt hast.
Das hast du mich letztes Mal bei unserer Fragefolge auch gefragt.
Ja?
Da konnte ich mich nicht mehr dran erinnern, jetzt weiß ich es aber noch, weil...
Das habe ich dich auch gefragt?
Ja.
Ach, so witzig.
Aber man vergisst das ja auch mal so schnell, weil meistens lacht man sich ja über Sachen tot, die wirklich völlig Banane sind.
Ja.
Also ich habe jetzt am Wochenende viel mit der Familie gelacht, aber ich weiß, ich war am Donnerstag auf einer Party, die fantastisch war. Und frag mich nicht, das Setting weiß ich nicht mehr genau und wir hatten auch alle leicht einsitzen, aber irgendwie habe ich den Leuten da mein Tattoo gezeigt, mein neues Tattoo auf dem Arm, das ein Segelboot ist. Und irgendwer hat in der Runde gerufen, Carina, es sieht aus wie ein Toaster. Irgendwie lag ich heulend vor Lachen unterm Tisch. Ich kann ja nicht sagen, was ich überhaupt daran witzig finde, wenn ich jetzt einen Toaster auf meinem Arm tätowiert hätte. Aber in dieser Gesamtsituation, wenn lauter Leute immer irgendwie so random was reinrufen und alles schon so lachen und man schon so albern und so dump ist irgendwie. Mhm. Und dann fand ich diese Vorstellung, ich habe einen Toaster auf meinem Arm, irgendwie wirklich ganz tierisch lustig. Und ich war an dem Abend auch so richtig, war am Ende des Abends so abgeschminkt, weil ich einfach so viel gelacht habe. Mhm. Ja, das war so nicht lange her.
Sehr witzig. Also, dass ich so richtig Tränen gelacht habe und ich das Gefühl hatte, ich fahre jetzt gleich erstickend von meinem Stuhl, weil ich schon so gejapst habe, ich habe kaum noch Luft bekommen. Das ist auch noch nicht so lange her, das war vor, weiß nicht, 3 Wochen oder so. Also ich lache ja sowieso auch, wir beide lachen ja auch viel zusammen, ne? Ich bin schon ein sehr, sehr viel lachender Mensch, aber so richtig doll eben. Das war vor ungefähr 3 Wochen, als ich mit ehemaligen KollegInnen in unserer üblichen, wir treffen uns regelmäßig Runde war und wir ein Spiel ausprobiert haben, das ich noch nicht vorher gespielt hatte. Und da war eine Situation, die war so witzig. Ich kriege sie auch gar nicht mehr, ist auch jetzt nicht so wichtig, aber ich könnte mich gar nicht mehr erinnern. Ich habe irgendeine Karte vorgelesen, deren Text ich so lustig fand, dass ich darüber so lachen musste.
Hm.
Ja, und das hat auch alle anderen so unerwartet getroffen, dass ich jetzt genau das gerade so doll lustig finde, dass ich fast von meinem Stuhl gefallen wäre. Die waren alle ein bisschen überfordert, habe ich dann so getätschelt, haben gefragt, ob alles in Ordnung ist. Also ich habe wirklich, wirklich echt nach Luft geschnappt, weil ich so doll lachen musste.
Ja, es gibt doch nichts Schöneres. Wenn ihr auch Fragen habt, die ihr uns mal stellen möchtet, stellt sie uns doch einfach. Schreibt uns eine E-Mail an moin@küssenfräuleins.de oder schreibt uns eine DM an @dieküssenfräuleins_podcast. folgt uns gerne, liked uns gerne, teilt in eurem Status, dass ihr uns hört, empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden. Da freuen wir uns dann selber auch. Vielleicht stellen die uns auch schöne Fragen. Und ich würde sagen, das war's heute erstmal wieder von uns.
Mhm.
Wir sagen bis später.
Bis die Tage.